Ich kann die Europäer nicht verstehen, wenn sie sagen, wir leben in einem anderen Zeitalter als wie die Kirche in Jerusalem. Und das Wunder heute nicht mehr geschehen. Ich möchte alle, die so sagen, fragen, wer hat euch bezaubert? Das ist Unsinn, Verrücktheit. Möge da keine sein in diesem Raum, der solchen Schund glaubt. Gott verändert sich nicht. Er ist nicht alt geworden. Aber wenn er sich verändert, sage ich diesen Menschen, denn ist es in dieser Hinsicht, dass er heute größer und stärker ist und herrlicher, als was er war vor 2000 Jahren oder 4000 Jahren. Dann stimme ich ein, dass er sich ändern kann. Zum Besten. Aber schlechte wird er nicht, Schwäche auch nicht. Das ist Unsinn. Menschen, die solches sagen können, mit der Bibel in der Hand, sind nichts anderes als bezaubert. Schlimmer als die Heiden in ihrer Zaubereisünde. Nun zum Worte Gottes. Im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Und wenn ich hierüber rede, bitte ich um Entschuldigung. Als vor 29 Jahren der Herr mich rief, zu vollzeitigem Dienst, war es sehr schwer. 18 Monate lang bin ich durch Qualen gegangen. Nach 18 Monaten, als der Herr mir zu stark war, habe ich gesagt, Herr, auf eine Bedingung. Wenn ich ein Verkündiger des Evangeliums sein soll, dann will ich die Wahrheit verkündigen. Ich habe nicht umsonst Reichtum hinter mich geworfen, Gold und Silbe und irdische Sachen. Mein Lebensideal, ich habe alles verlassen um Jesu Willen. Um seines Namens Willen bin ich arm geworden. Und habe gesagt, das, was ich getan habe, habe ich nicht getan, um fromme Worte zu reden, ein frommes Spiel zu spielen und Kirche will ich auch nicht spielen. Wenn ich denn nicht so rede, wie Sie es gewohnt sind, dann wissen Sie, dass ich ein Mann bin, der die Wahrheit verkündigen will. Und wenn es Ihnen nicht passt, bitten Sie mich zurück nach Afrika. Das wird die größte Freude für mich sein. Da ist mein Herz, wo die Menschen bereit sind, um alles aufzugeben und Jesus zu folgen und im Dienste des Herrn zu stehen, Tag und Nacht und mit einem göttlichen Eifer in seinem Dienst zu sein. Ich bin weiß, aber doch schwarz. Es ist schwer, ich kann nicht sagen, dass ich ein schwarzes Herz habe. Das will ich auch nicht. Ich will ein reines und ein weißes, ein fleckenloses Herz haben. Aber ich liebe die Schwarzen. Nicht, weil sie kindisch sind, sondern kindlich. Nun, das im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt, einem einzigen Manne, dass ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Lasst uns beten. Ich bitte dich, Herr, dass jetzt das Gesprochene nicht ein leeres Geschwätz ist. Ich bitte auch, dass dein heilig Wort nicht auf taube Ohren fällt und harten Boden, volles Deine, Dornen und Disteln, sondern auf gutem Boden. Amen. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Das gibt es tatsächlich. Es gibt Trägheit, es gibt Lauheit, die mit den Lauen verdammt sind für Zeit und Ewigkeit. Der Herr Jesus sagt, lieber kalt als lau. Also in anderen Worten sagt der Herr Jesus, lieber ein Mensch, der nichts von Christus weiß, ein gottloser Heide, als einer, der in ihm ist, aber lau. Und sagt, weil du lau bist, werde ich dich ausweihen. In Christus zu sein, ist keine Garantie, dass man in den Himmel kommt, nicht für Zeit und Ewigkeit. Lasst uns die Bibel und das Wort Gottes nicht verdrehen. Und er sagt, lieber heiß, kochend ist das griechische Wort. Kochendes Wasser, das kocht, weil es aufs Feuer ist. Oder kalt. Lieber kalt als in Christo, aber lau. Aber darüber will ich nicht reden. Wieso bin ich gekommen, dazu gekommen, dieses zu sagen? Weil es hier um einen göttlichen Eifer geht. Und wenn ich eine persönliche Frage gleich an Sie stellen kann, werden Sie von einem göttlichen Eifer gefressen? Kennen Sie diesen göttlichen Eifer in Ihrem Leben? Sehr gerne frage ich die Prediger, die Pfarrer, Pastoren und Evangelisten. Sagt mir, kennt ihr den göttlichen Eifer? Eifert ihr um eure Gemeinde und Gemeinden, eure Zuhörer, wie Paulus das tat mit einem göttlichen Eifer? Er sagt, ich habe euch verlobt, einem einzigen Manne, dass sich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Eine reine Jungfrau. Nun möchte ich mal Ihnen erzählen, wie es bei den heidnischen Völkern geschieht in Afrika und unter den Zulus jahrhundertelang praktiziert wurde, bis die Christen mit dem Evangelium kamen, bis die Prediger und Pastoren kamen und Evangelisten und Missionare. Ein Schwarzer weiß, was Jungfrauschaft bedeutet. In viele Art und Weisen sind die Schwarzen uns weit zuvor, denn sie haben in manchem einen besseren Begriff von geistlichen Wahrheiten. Und wir können vieles von ihnen lernen, sie können auch einiges von uns lernen. Aber in mancherlei Art und Weisen habe ich schon vieles von ihnen gelernt und danke Gott, dass ich mit Menschen sein können, die nicht mit Menschen sein kann, die nicht weiß sind, sondern schwarz. Wenn man von Jungfrauen redet, dann wissen Sie ganz klar, was das bedeutet. Denn einige der Mitarbeiter, die hier mit uns sind, haben dies selbst schon erfahren und erlebt. Die heidnischen Zulus, Zulu-Könige, die machten das so. Jedes Jahr oder alle paar Jahre wurde das ganze Volk zusammengerufen. Jung und alt, klein und groß, gelehrt und ungelehrt, reich oder arm. Das ganze Volk musste versammelt werden. Und dann wurden alle jungen Mädchen, Unverheirateten, alle Teenagers untersucht, ob sie Jungfrauen sind. Zwei Fahnen wehten, eine war weiß, die andere war schwarz. Die schwarze Fahne war allein im Feld. Die weiße Fahne war beim Tor des Palastes des Königs, beim Eingang. Da wehte die weiße Fahne. Mehrere Frauen untersuchten diese jungen Mädels. Jede musste da hindurch. Wenn das Mädchen nicht rein und fleckenlos war, riefen sie aus: unrein, unrein. Und das ging wie ein Buschfeuer durch das ganze Volk. Dann murrte das ganze Volk. Die Hälfte des Volkes war an die Seite, die andere Hälfte an der anderen Seite. Und dann ein breiter Gang. Dann sagten sie, wie schändlich und wie traurig, dass es ein unreines Mädchen in unserer Mitte gibt. Dann musste das Mädchen durch diesen langen Gang nach der schwarzen Fahne gehen. Das war die höllische Qual für das Mädchen. Die schämte sich so. Die konnte sich verkriechen. Die hat gewünscht, dass die Erde sie verschlingen konnte. Der Vater wurde vom König gerufen und bestraft. Eine große Strafe wurde ihm auferlegt, wofür die Summe war so groß, dass er 10 Monate lang oder ein ganzes Jahr seinen vollen Lohn hergeben musste als Strafe. Rechnen Sie das aus, was Sie bekommen. Und 10 Monate lang jeden Pfennig oder ein Jahr lang, so groß war die Strafe, die der König dem Vater auferlegte und sagte: Du Mann, konntest du nicht nach deiner Tochter sehen und sie aufbringen in der Zucht und Reinheit? Und dann kam das nächste Mädchen an die Reihe. Und so wurde jedes Mädchen des Volkes untersucht. Wenn es hieß, rein, Jungfrau, dann jubelte das ganze Volk. Das Mädchen sprang wie ein Mastkalb. Die Reinen, die schämten sich nicht. Das war ein gewaltiger Tag für sie. Ein großer Tag. Wissen Sie, wie ein Mastkalb hüpfen kann? So hüpften diese heidnischen Mädchen. Sprangen in die Luft, warfen sich auf den Boden, rollten im Staub, standen auf, liefen. Und dann, wenn sie zum Tor kamen, sprangen sie hoch in die Luft, um die Fahne mit der rechten Hand, die weiße Fahne, anzurühren und gingen ein in den Palast des Herrn. Die Bibel redet von einem Tag, von einem Morgen, wo die Gerechten hüpfen werden wie das Mastkalb. Was für ein Tag! Sehr oft denke ich daran und sage: Erno, wie wird das für dich sein? Ich bin kein Mädchen, aber ich hoffe, dass an dem Tage ich hüpfen werde und jubeln und laufen und springen, wie kein Mädchen das getan hat. Und meine Hand ausstrecken nach der weißen Fahne und sagen: Herr Jesus, ich war mit dir verlobt und du hast mich reingewaschen mit deinem Blut und zu einer Jungfrau gemacht. Paulus sagt: Das ist mein Ziel, dass ich einen jeden Gläubigen Christo zuführen kann wie eine reine Jungfrau. Er sagt: Ich habe euch verlobt einem einzigen Manne, nicht mehrere Männer. Was denken Sie von einer Frau, die ihrem Mann untreu ist und noch einen anderen Mann nebenbei hat? Sowas kann man sich nicht denken. Kann es wirklich so etwas geben? Aber was es im Fleischlichen nicht gibt, hoffe ich, dass es nicht gibt, gibt es tausendfach im Geistlichen. Die Bibel sagt uns: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, Wisst ihr nicht, dass Weltfreundschaft Gottes Feindschaft ist? Wisst ihr nicht, dass wer der Welt Freund sein will, Gottes Feind ist? Man braucht nur ein Freund der Welt zu sein wollen, ist das schon Gottes Feindschaft. Und jedes Mal, wenn man sündigt, ist man mit einem anderen Mann im Bett und hurt mit ihm. Bedenken Sie das, dass wenn Sie sündigen, sind Sie nicht eins mit Jesus, aber eins mit dem Teufel. Wenn Sie zornig werden, irritiert, ungeduldig, lieblos, dann sind Sie mit dem Teufel im Bett und huren mit ihm. Wenn Sie dieser Welt Freund sein wollen, ist das Ehebruch in Gottes Augen, weil dann ist man mit einem anderen Mann beschäftigt. Und Paulus sagt, ich habe euch mit einem einzigen Mann verlobt. Und diesen Mann, zu dem will ich euch führen am Tage des Gerichts. Oh, wie wird das sein, wenn der Prediger, wenn die Pfarrer mit ihren Gemeindegliedern kommen und einer nach dem anderen, die Männer, die Frauen, die Jugend, einer nach dem anderen, dem Herrn Jesus zuführen. Wehe dem Prediger, der keine Jungfrauen bringt zum Herrn. Paulus sagt, er hat einen göttlichen Eifer. Und darum, wegen diesem göttlichen Eifer, hat er sich das zum Ziel gesetzt, dass er jeden Christ fleckenlos, rein wie eine Jungfrau, zum Herrn Jesus führen kann und bringen will. Dann kamen die Christen, dann kamen die Europäer nach Afrika und sagten, hinweg mit dem, das ist heidnisch, das kann man nicht tun. Sowas nicht. Das ist nicht gut. Das ist primitiv. Das ist altmodisch. Wir sind modern. Heute sagen die heidnischen Könige, ihr Christen seid der Untergang unserer Sittlichkeit und Reinheit. Sie sagen, wenn euer Gott, der Jesus Christus heißt, euch dazu führt, dass eure Jugend unrein ist, eure Mädels unrein in die Ehe gehen, wollen wir mit dem Gott nichts zu schaffen haben. Und sie lästern ihn und treiben Hohn und Spott mit Jesus Christus, der ein verdrehter Mann ist und die Jugend in die Sünde hineinführt. Sie sagen, hinweg mit dem Gekreuzigten, hinweg mit Jesus. Das Evangelium wollen wir nicht. Ihr habt unsere Kinder, Töchter, Kleider angezogen. Aber wie sehen wir aus? Wir haben heute uneheliche Kinder und junge Menschen, die heiraten müssen. Sie sagen, ihr Christen seid gekommen, habt uns gelehrt, dass Junge und Mädchen Hand in Hand geht, dass unverheiratete Menschen sich küssen und drücken, den Leib betasten. Wir haben keine Zeit für eure Religion. Ihr seid der Untergang unserer Reinheit. Sagen Sie mir, was werden Sie diesen Heiden sagen? Was werden Sie diesen Menschen sagen? Als die Erweckung ausbrach im Jahre 66, da sagten die Christen, wir haben gesündigt in der Vergangenheit. Wir haben die Fahne unseres Herrn Jesu Christi in den Dreck gezogen. Aber jetzt durch die Gnade Gottes heben wir die Fahne Jesu Christi hoch in alle Welt. Heute kommen die jungen Menschen zu Tausenden zum Glauben. Die Eltern bringen ihre Kinder, die Eltern bringen ihre Töchter und sagen, das Christentum, das ist die Wahrheit. Jesus kann Menschen reinigen. Jesus kann Menschen vor Sünde bewahren. Jesus kann unsere Töchter zu Jungfrauen machen. Und das läuft durch das ganze Land. Und die christliche Jugend ist bekannt unter Gläubigen und Ungläubigen, dass sie ein reines Leben führen. Und in den Gemeinden, wenn eine unrein ist und sich nicht rein verhält, wird aus der Gemeinde gestoßen. Die Christen identifizieren sich nicht mit einem, der in den Lüsten des Fleisches lebt. Mit dem wollen sie nichts zu schaffen haben. Sie sagen, das ist nicht zur Ehre Jesu Christi. Und die Menschen haben nur ein Ziel, dass sie mit einem göttlichen Eifer für den Herrn Jesus leben. Das Ziel ist nicht, dass sie einmal heiraten, aber dass sie für den Herrn Jesus leben, ihm dienen und Seelen gewinnen. Das ist das Ziel. Dass nicht die Lüste des Fleisches entbrennen, sondern dass sie für den Herrn Jesus brennen. Ja, heiraten diese Menschen denn nicht? Doch, das tun sie. Ja, aber wie kommen sie denn dazu? Die machen das so. Ich sage nicht, dass sie das machen sollen. Aber eines sage ich, dass sie rein bleiben sollen. Und wenn sie eines Tages vor dem Altar Gottes erscheinen, mit einem weißen, schneeweißen Kleid, Brautkleid, das fleckenlos ist, aber sie sind nicht fleckenlos, dann bauen sie ihre Ehe auf Sand. Und dann können sie nicht den Segen Gottes auf ihre Heirat erwarten. Dann kann man schon verstehen, warum es so viele unglückliche Ehen und Ehescheidungen gibt. Die Menschen sind nicht rein in die Ehe gegangen. Zwar am Tage der Hochzeit hatten sie ein schneeweißes Kleid an, fleckenlos. Aber es fraglich, ob sie fleckenlos waren. Aber wenn man nicht fleckenlos ist, dann kann man sich bekehren und rein gewaschen werden im Blute des Lammes. Aber dieses sage ich Ihnen, dass Sie verstehen, warum die heidnischen Völker nichts vom Evangelium wissen wollen. Und das möchte ich Ihnen sagen. Wissen Sie, dass die Heiden frei reden und sagen, die Weißen sind ein Hurenvolk. So wird der Weiße genannt, ein Hurenvolk. Sie sagt, schaut hin nach den Bildern, Mann und Frau, männlich und weiblich. Umarmen sich, küssen sich, halbnackt, hier in Deutschland ganz nackt. Was ist aus dem Evangelium geworden? Wir leben in gräuliche Zeiten. Die Heiden sagen, wir können das nicht verstehen. Wir werden Christen, wir ziehen uns an. Aber die Christen ziehen sich aus. Wir sind beschäftigt im Dienste des Herrn. Die Christen lesen die Zeitungen, sitzen vor dem Fernseh, bezaubert von Mächten der Hölle, zum Opfer auf dem Altar des Satans. Wo sind die Christen, die wie Paulus sagen, ich eifere um euch mit einem göttlichen Eifer? Wo sind die Eltern, die um ihre Kinder eifern mit einem göttlichen Eifer? Wo sind die Menschen, die sagen wie Paulus, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündigt und sei es ein Engel aus dem Himmel, der sei verflucht? Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr intelligent zu sein scheinen und sehr klug. Als ich vor einiger Zeit in Holland war, da sagten einige, fromme Menschen, geistliche, sozusagen geistliche Theologen und sagen, wir können doch nicht den Mohammedanismus verdammen. Wir sind ja alle Brüder. Wir dienen alle denselben Gott. Allah ist doch wie Jesus. Die Hindus können wir doch nicht verdammen. Krishna, Buddha, nicht. Denn wir sind doch alle Brüder. Vielleicht ist es schade und vielleicht ist es gut, dass Männer wie Paulus schon lange im Grab sind. Ich glaube, nicht die Kommunisten, sondern wir Christen hätten die ins Gefängnis geworfen. Man kann das wohl verstehen, dass der Herr Jesus sagt, sie werden vom Osten und Westen kommen, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen. Zurück zur Bibel, zurück zum biblischen Standard. Und lieben Freunde, wenn Sie nicht bereit sind, Christen in Europa, wenn Sie nicht bereit sind dazu, hören Sie auf mit dem frommen Zeug und reden, sagt, wir bitten um Erweckung. Sie können beten bis ins Grab hinein und Sie werden keine Erweckung erleben. Sie sind Feinde der Erweckung. Hören Sie auf, Ihre Zeit und Energie zu vergeuden in Gebetsstunden. Das viele Beten hilft nichts. Es sei denn, dass sie bereit sind, um zu glauben, wie die Schrift sagt. Und dass sie einst wiederum die Fahne des Herrn hochheben in alle Welt hinein. Und dass wir Christen Licht und Salz sind für die Welt. Aber heute sind wir erleuchtet und durchsalzen von der Welt. Schaut euch unsere Frauen an, die versuchen, der Welt und der Mode so nahe nachzufolgen wie möglich. Wenn es kurze Röcke sind, kurze Röcke, lange, lange. So nah an der Welt wie möglich. Ich sage nicht, dass sie unanständig sein wollen und sein sollen. Ich sage aber eines, sie sind schuldig, wenn sie nicht Salz sind und Licht für die Welt und dass sie ein Modell sind für die Welt, um der Welt zu zeigen, wie Gott es wohlgefällig ist, dass wir uns anziehen und uns benehmen. Wir sollen ein Vorbild sein für die Welt und nicht die Modenpuppen in Paris, wo es krimmelt und wimmelt von satanischen Mächten. Und das ist das Vorbild für die christliche Welt. Schämen müssen wir uns. Aber das ist das, worüber wir gestern Abend geredet haben, dass in den letzten Tagen es gräuliche Zeiten geben werden, wo die Menschen den Schein haben eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen. Es ist Zeit, dass wir uns reinigen und heiligen lassen, durch und durch. Dafür ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Ein vollkommenes, ewiges Heil hat der Herr Jesus für uns vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Soll es umsonst gewesen sein, dass er so gelitten hat? Soll es umsonst gewesen sein, dass er bis in die tiefste Hölle hineingegangen ist, unseretwegen? Soll es vergebens gewesen sein, dass er seinen letzten Blutstropfen hergegeben hat, sein Alles, der reich war, ist unseretwegen arm geworden? Sollen wir länger in unserer Armut leben? Ist er nicht arm geworden, dass wir reich werden? Ich rede nicht von irdischen Reichtümern. Ich sage nicht, dass das kein Segen ist. Abraham war reich. Aber wer der Mensch, der reicher ist im Irdischen als im Geistlichen, der wird die Worte des Herrn Jesus eines Tages hören. Du Narr, heute werde ich die Seele von dir fordern. Und wes Reichtum wird das sein? Wehe dem Menschen, der im Irdischen reicher ist als im Geistlichen. Und der verstandesmäßig reicher ist als im geistlichen Leben. Zurück zu den Zulus. Wie machen die denn, wenn sie heiraten? Sie freien sich nicht, Sie betasten sie sich nicht. Die jungen Männer sagen, wir wollen rein in die Ehe gehen. Die jungen Mädels sagen, wir wollen auch rein in die Ehe gehen, wenn das Gottes Wille für uns ist. Aber wir wollen für den Herrn Jesus leben. Bis ans Ende. Und wenn der junge Mann fühlt, dass es Gottes Wille ist, dass er heiratet, dann geht er nicht einmal zu dem Mädchen. Sondern er geht zu seinem geistlichen Leiter oder zu seinem Hirten, zu seinem Pfarrer und teilt ihm das mit. Und sagt, dieses spüre ich, dieses fühle ich, die beten darüber. Aber er wird nicht beeinflusst und nicht indoktriniert. Jeder ist frei, den Willen Gottes auszuführen, wie er das meint. Keiner schreibt das dem anderen vor. Wir können nicht mit Kraft von dem zeugen, was andere uns sagen, sondern die Apostel sagen, wir können nicht lassen zu zeugen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das ist eine persönliche Sache. Und die beten darüber, dann kommt der junge Mann wieder und sagt, ja, ich fühle, dass dieses Gottes Weg ist. Dann geht der Geistliche zu dem Mädchen und sagt, du, der junge Mann ist gekommen und er fühlt, dass es Gottes Wille ist, dass er mit dir heiratet. Bete darüber. Wenn Gott sagt Nein, dann muss es Nein sein. Wenn er Ja sagt, dann muss es Ja sein. Und dann beten die jungen Menschen. Und wenn der Herr sagt Nein, dann ist es Nein. Und wenn der Herr sagt Ja, dann soll es Ja sein. Der Herr Jesus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Wir können es auch so stellen. Wer ist des Herrn Jesus Schaf, der seine Stimme hört? Dann hat er wohl sehr wenige Schafe. Viele, die sich Christen nennen, aber sehr wenige, die seine Stimme hören. Aber der Herr Jesus sagt, das ist ein Kennzeichen. Seine Schafe hören seine Stimme. Und sie hören nicht nur, sie folgen ihm nach. Und nun könnte ich tagelang erzählen und ein dickes Buch schreiben. Von den Zeugnissen dieser jungen Menschen, die ich selber erlebt habe, wie Gott sie zusammengeführt hat. Die Bibel sagt, was Gott zusammengebracht hat, soll kein Mensch scheiden und trennen. Einige Menschen werden nicht von Gott zusammengebracht, sondern von der sexuellen Lust, den Lüsten des Fleisches. Und dann braucht man nicht zu staunen, wenn man das Resultat sieht. Ein junger Mann kam zu mir eines Tages und sagte, ich fühle, dass dieses Gottes Wille ist, dass ich mit dem Mädchen heirate. Könntest du bitte zu dem Mädchen gehen? Ich sage, bist du dir das ganz klar, dass das der Weg Gottes ist für dich? Prüfe das mal. Wir sollen alles prüfen. Ich kann dir nicht sagen, dass es nicht ist. Ich kann dir auch nicht sagen, dass es das ist. Aber werde dir das ganz klar. Es die bestehende Möglichkeit besteht, dass es nicht so ist. Ich weiß von einem weißen Mädchen, die vor vielen Jahren vor dem Beginn der Erweckung zu mir kam und sagte, Erlo, was soll ich nun machen? In der letzten Woche sind 5 junge Männer zu mir gekommen und jeder hat gesagt, es ist Gottes Wille, dass er mit mir heiratet. Ist es nun Gottes Wille, dass ich 5 Männer habe? Ich sage, das glaube ich nicht. Und das Ende war vom Lied, war, dass sie keine dieser 5 geheiratet hat. Die Bibel sagt, wachet und betet. Wissen Sie, dass an erster Stelle das Wachen ist und nicht das Beten. Menschen können sich in die Irre hinein beten. Menschen können sich in die Hölle hinein beten. Das Gebet ist nicht ein notwendiges Zeichen einer Erweckung oder irgendeine geistige Bewegung. Wachet und betet. Das Wachen hat der Jesus an erster Stelle gestellt. Denken Sie darüber nach, da haben wir keine Zeit darüber zu reden. Das ist nur nebenbei. Dann kam dieser junge Mann an und sagt, ja, ich fühle. Es ist, als ob das Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Herzen ist, dass dies der rechte Weg ist. Ich sage, gut, wenn du so sagst, dann gehe ich zu dem Mädchen. Ich ging zu diesem Mädchen und sagte, du, sag mir mal, hat der Herr dir irgendetwas gezeigt oder auf etwas vorbereitet? Sie sagte, nein, warum, wieso? Ich sage, ein junger Mann ist gekommen, so heißt er, den kennst du ja. Und der fühlt, dass es Gottes Weg ist, dass er mit dir heiraten soll. Sie sagt, nein, das ist wie ein großer Schock für mich. Ich sage, dann kannst du wohl darüber beten. Sag nicht ja, wenn der Herr Jesus nicht ja sagt. Sag das, was der Herr sagt. Es geht uns nicht darum, dass wir beten und sagen, Herr, Herr, sondern dass wir den Willen Gottes tun. Und nur der wird selig und von ihm anerkannt werden und aufgenommen werden, der seinen Willen getan hat. Nicht einmal die Dämonen ausgetrieben haben und die Kranken geheilt haben und große Wunder getan haben, sondern nur die seinen Willen tun, den Willen des Vaters im Himmel. Ich ging davon nach einigen Wochen, suchte ich dieses Mädchen wieder auf und sagte, du, sag mir mal, hat der Herr dir irgendetwas gezeigt? Sie schüttelte den Kopf. Ich sagte, nicht. Ich sagte, wieso denn? Bist du taub? Kannst du nicht hören, was der Herr sagt? Sie sagt, nein, ich habe nicht mal darüber gebetet. Ich will nicht. Ich will nicht heiraten. Mein Lebensziel ist, dass ich bis Ende meines Lebens im Dienste des Herrn bin. Ich will nur für den Herrn Jesus leben. Ich will nicht heiraten. Nicht heiraten ist besser als heiraten, sagt die Bibel. Und für mich ist es, als ob ein Mensch gefallen ist, wenn er heiratet. So eifern manche um den Herrn Jesus, dass sie da keine Zeit für haben. Ich sagte, gut, du sagst mir, was deine Gedanken sind, aber ich hatte dich gefragt, was der Herr dazu sagt. Wenn der Herr das sagt und bestätigt, dann soll das so sein. Und dann will ich zu dir stehen. Aber ich habe nicht gesagt, dass du ihn heiraten sollst. Ich habe nur gesagt, er fragt, dass du des Herrn Wille suchst. Und dann ging ich wieder davon. Nach einigen Wochen suchte ich dieses Mädchen wieder auf. Und sagte, sag mal, ist was geschehen? Sie sagt, ja, ich will dir mal sagen, was geschehen ist. Sie sagt, gestern Abend, da überkam es mir. Ich sagte, du wirst wohl ein von diesen Tagen wiederkommen und mich fragen. Und ich habe noch nicht darüber gebetet. Und gestern Abend betete ich ernstlich darum und sagte, Herr, offenbare mir, zeige mir deinen Willen. Ich will nicht für mich selber leben. Ich will nicht meine Wege gehen. Du sagst, deine Wege sind nicht meine Wege. Meine Gedanken nicht deine Gedanken. Und ich will nicht mich irren und sagen, dies ist der Weg, wenn das nicht so ist. Zeige mir, Herr, deinen Willen. Und schenke mir die Gnade, dass wenn du mir das gesagt hast, dass ich dir treu bleibe und folge bis in den Tod. Und sie sagt, weißt du, letzte Nacht ist etwas Seltsames geschehen. Ich hatte einen Traum. Aber das war solche Wirklichkeit, als ob es nicht ein Traum war. Sie sagt, ich war in einem großen Saal. Der hatte eine Tür an der rechten Seite. Und an der gegenübergesetzten Seite. Ich stand inmitten des Saales mit einem Tisch vor mir, mit einem wunderbaren Kristallglas-Schüssel. Auf dem Tisch mit einer kostbaren Tuchdecke auf diesem Tisch. Und dann plötzlich öffnete sich die Tür an der rechten Seite und ein kleines Mädel hüpfte hinein in den Saal bis zu mir. Und als das kleine Mädchen strahlend wie ein Engel zu mir kam, sagt, reich mir deine rechte Hand. Ich habe ein Geschenk für dich vom Herrn. Was ganz Köstliches und Kostbares. Sie sagt, da reichte ich dieses kleine Kind meine rechte Hand. Und dieses Kind nahm etwas und legte es in meine Hand und machte die Hand wieder zu und sagt, sehe zu, dies ist ein Geschenk vom Herrn, verliere das nicht. Das Kind drehte sich um, lief, aber ging nicht aus der Tür, sondern verschwand plötzlich wie ein Engel. Sie öffnete ihre Hand. Ja, aber was ist dies? Und in der Zeit hatten wir Geldmünzen in Südafrika, die eine halbe Krone hieß und eine Krone. Eine halbe Krone war wie 50 Pfennig. und eine Krone das Doppelte. Oder vielleicht noch etwas mehr, vielleicht wie ein Mark. Eine halbe Krone wie ein Mark und eine Krone zwei Mark. Und nun kam dieses Kind wie ein Engel und legte eine halbe Krone in ihre Hand und sagt: Wache darüber, das ist Gottes Geschenk für dich und an dich. Und als sie stand und diese halbe Krone anschaute, sagte sie: Was bedeutet dieses? Aber dann dachte sie an das Wort: Halte fest, was du hast, auf dass niemand dir deine Gabe nehme, deine Krone. Und da ging die Tür gegenüber, an gegenüberige Seite auf. Und wer kam hinein? Dieser junge Mann. Er schaute sie aber nicht an, guckte vor sich herab und kam direkt auf sie los. Aber der Tisch war zwischen sie. Und kam bis am Tisch, streckte er seine rechte Hand aus und warf etwas in diese Kristallschüssel. Und das, was er hineinwarf, war eine halbe Krone. Und drehte sich um, ging hinaus, schloss die Tür hinter sich zu. Und da kam eine Stimme des Herrn zu ihr und sagte: Nun nehme du deine halbe Krone und werfe die auch in diese kostbare Kristallglasschüssel. Und da trat sie ein paar Schrittchen vor und warf ihre halbe Krone hinein. Und als sie ihre halbe Krone hineinwarf, da kamen die beiden Kronen, halben Kronen zusammen und es wurde eine Krone. Sie sagt: Gott hat mir seinen Willen offenbart und gezeigt. Nach kurzer Zeit ging dieses Ehepaar, dieses Mädel, rein in die Ehe und sagt: Das weiße Kleid und der Schleier ist ein Zeichen der Reinheit. Als sie verheiratet waren, da rief der Herr den Mann in vollzeitigen Dienst und beide verkündigen das Evangelium heute und stehen im Dienst des Herrn. Ich könnte Ihnen vieles davon erzählen. Ihr lieber Christ, sind Sie rein oder sind Sie beschmutzt? Ist Ihr Kleid fleckenlos? Ist es? Wir haben gestern Abend darüber geredet, über die Lydia, die vom Toten auferweckt ist. Einige schütteln darüber den Kopf. Kann ich nicht verstehen. Wir schütteln auch den Kopf und sagen: Wie kann solch ein Mensch sich gläubig nennen und Christ sein, der einen toten Gott dient und der nur so weit reicht, wie sein kleiner Verstand reicht und seine Theologie. Da waren die, die ihre Kleider anhatten, aber die waren nicht hell gemacht im Blute des Lammes. Da waren Flecken. Jesus will eine Braut, die fleckenlos ist, ohne Runzel, ohne Flecken. Es wird immer wieder gesagt, Jesus kommt bald. Ich glaube das, die Zeichen der Zeit sind erfüllt, aber dann kann ich es auch nicht glauben. Ich sage: Wenn er kommt, für wen kommt er? Wo ist die Braut? Gekleidet in Kleidern des Heils. Wo ist die Braut, die ihm zur Seite stehen wird, fleckenlos, ohne Runzel? Ist das eine Beschreibung Ihres Lebens? Möge Gott schenken, liebe Christ und Christin, jung und alt, dass das so ist. Und dass Sie fleckenlos von der Welt oder der Sünde vor sein heilig Angesicht erscheinen können. Amen.